Willkommen im Callroom, dem Podcast der Deutschen Leichtathletikjugend. Heute im Callroom Martin und Lukas.
Hallo Martin.
Hallo Lukas.
Schön, dich wieder hier begrüßen zu dürfen, auch zur zweiten Folge.
Ja, ich freue mich auch.
Ja, die erste Folge in 2021. Wir wollten uns erstmal bedanken, dass die erste Folge so gut angekommen ist. Wir haben tatsächlich auch Feedback erhalten dazu, wo wir uns sehr darüber gefreut haben. Nämlich haben wir bei der 15-jährigen Kugelstoßerin Julina Lange ja von einem deutschen Rekord gesprochen, den sie gestoßen hat. Da wurden wir tatsächlich darauf hingewiesen, dass das nicht korrekt ist, denn in der IWR, Paragraph 260, steht drin, dass in der U16 keine deutschen Rekorde, sondern nur Bestleistungen registriert werden.
Genau, Rekorde gibt es erst ab der U20.
Ja, von daher,
Ihr seht, wir freuen uns über jedes Feedback und nehmen das natürlich gerne auf und bemühen uns auf jeden Fall, das demnächst dann auch entsprechend umzusetzen.
Genau, dasselbe gilt natürlich dann auch für diese Folge. Das heißt, wenn euch was auffällt, wenn ihr in irgendeiner Form Feedback, Kritik oder Lob habt, freuen wir uns wieder, wenn ihr uns entweder per E-Mail oder per Instagram kontaktiert.
Ja, kommen wir jetzt zu dieser Folge. Was haben wir heute vor? Wir lüften ein kleines Geheimnis über Jule.
Ich finde, das ist nicht nur ein kleines Geheimnis, was da gelüftet wird.
Ja, warten wir ab. Und wir haben natürlich wieder ein Interview für euch, dieses Mal mit Merlin Hummel.
Ja, aber der Merlin ist ja nicht ohne Grund hier bei uns im Podcast.
Nee, der Merlin hat nämlich die Auszeichnung für die wertvollste Leistung der Leichtathletik im Jahr 2020 in der männlichen Jugendklasse erhalten.
Ja, da freue ich mich schon drauf. So, du hast eben gesagt, in dieser Folge wird ein kleines Geheimnis über Jule gelüftet. Und diese Folge geht ja auch um Jule. Aber vielleicht gerade für Leute, die uns nicht so regelmäßig auf Instagram verfolgen oder ähnliches, müssen wir erstmal drüber sprechen, wer oder was Jule überhaupt ist.
Jule ist unser Maskottchen.
Genau, ist oft auf Meisterschaften zu sehen, egal ob auf Jugendmeisterschaften oder auf richtigen Meisterschaften. Wir haben sogar einen kleinen Steckbrief für Jule, um euch das mal ein bisschen genauer vorzustellen. Jule ist nämlich junger Leopard.
Ist ja auch ganz klar zu erkennen, wenn man die Bilder so sieht.
Genau, wir hatten mal auf einer Jugendmeisterschaft so ein Quiz draus gemacht, was für ein Tier Jule ist. Das hat so ein bisschen Verwirrung geführt, weil es dann doch ein paar künstlerische Freiheiten gibt beim Design von Jule.
Zum Beispiel Hörner.
Genau, wenn ihr mal ein Bild von Jule sehen wollt, könnt ihr es auch gerne auf Instagram mal nachsehen. Jule ist aber auch auf jeden Fall Leichtathletik verrückt, also hat als Hobby Leichtathletik angegeben, ist als echter Jugendleichtathlet 14 Jahre alt und wohnt beim DLV in Darmstadt.
Genau. Wird Jule eigentlich älter? Nee.
Ich glaube, Jule ist
ist immer 14.
Laut meinem Steckbrief ist Jule durchgehend 14-jähriger junger Leopard, der Leichtathletik mag. Und ich könnte auch mal überlegen, der Name Jule ist ja auch nicht ohne Grund gewählt. Das steht sogar für was. Vielleicht lösen wir es in der nächsten Folge auf. Wenn ihr es vorher erraten habt, könnt ihr es ja gerne mal zum Beispiel bei Instagram in die Kommentare schreiben. So, dann jetzt vielleicht erstmal noch als Hintergrundinformation, warum wir überhaupt über Jule reden. Jule ist tatsächlich ab und zu von uns, unserer Arbeit, ein Teil. Mit uns meine ich das Jugendteam. Denn wir sind tatsächlich auch maßgeblich involviert darin, dass Jule bei Meisterschaften oder an anderen Orten ab und zu mal auftaucht.
Genau, entweder als Schauspieler oder zumindest als Begleitperson oder beides.
Genau, denn tatsächlich, wie ihr euch jetzt vielleicht gedacht habt, ist Jule gar kein echter junger Leopard, sondern wird natürlich von Menschen verkörpert, die eben das Jule-Kostüm anziehen. Und da kommen wir jetzt auch dazu, dass das große Geheimnis direkt gelüftet wird, was wir schon angekündigt haben. Denn der Martin, der jetzt hier mit mir sitzt, ist tatsächlich meistens der Schauspieler, der Jule verkörpert auf deutschen Jugendmeisterschaften.
Ja, tatsächlich.
Martin, ist das jetzt okay für dich, dass jetzt die Welt weiß, wer hinter Jule steckt?
Ja, ist ja zum Glück ein Podcast, deswegen gibt's ja keine Bilder von mir, dann passt das schon.
Gucken, ob wir das noch auf Instagram irgendwie ändern können. Genau, und deswegen wird der Martin heute auch als echter Experte hier uns zur Seite stehen, was sowohl alles mit Jule betrifft, was aber auch grundsätzlich dazugehört, ein Maskottchen quasi in einem vollen Stadion zu spielen und zu verkörpern.
Ganz genau.
Ja, Jule hat aber tatsächlich nicht nur diese großen Einsätze, wie jetzt zum Beispiel Deutsche Meisterschaft oder Deutsche Jugendmeisterschaften, sondern es gibt vom DLV sogar den Service, dass man für seine eigene Leichtathletikveranstaltung das Jule-Kostüm ausleihen kann und das dann quasi für ein Wochenende einfach benutzt, um damit das Publikum und die Kinder zu bespaßen und das dann zurückschickt. Und dafür gibt's auch ein Handbuch, wo einige Tipps und Tricks drin stehen, wie mit Jule oder als Jule zu verfahren ist.
Genau, heißt also andersrum, jeder von euch kann auch mal Juli-Schauspieler werden.
Genau, einmal durch, wie schon gesagt, das Ausleihen des Kostüms. Zum anderen suchen wir aber natürlich auch immer im Jugendteam engagierte Leute, die gerne mal in Juli schlüpfen würden. Von daher, auch da, wenn ihr Interesse daran habt, könnt ihr euch gerne melden. Und zu diesem Handbuch wollten wir jetzt, da wir den Martin ja als Experten hier haben, mal das ein bisschen durchgehen und mal wirklich alles beleuchten, was so dazugehört, Juli zu spielen, was es da für eigene Erfahrungen gibt, die Martin berichten kann. Beziehungsweise, ich war sogar auch schon mal Begleitperson, denn Juli läuft nie alleine rum. Juli hat immer eine Begleitperson bei sich. Dazu kommen wir aber auch gleich. Ja, darum soll es jetzt gehen.
Genau, fangen wir damit an.
So, wenn ich mal einen Blick in dieses Handbuch werfe, dann steht da als erstes, dass Juli bzw. die Bewegungen von Juli immer sportlich, schnell und elegant sein sollen. Martin, kannst du das so bestätigen, dass du dich als Juli auch immer so verhältst?
Nein. Also das ist natürlich ein bisschen Wunschdenken, weil Juli ist ja als Leopard eine Raubkatze und denen werden halt einfach diese Eigenschaften zugeordnet. Aber in der Realität ist es halt relativ schwierig, mit diesem großen Kostüm und vor allem dem großen Kopf sich einigermaßen schnell und vor allem elegant zu bewegen. Sportlich, das funktioniert meistens. Vor allem, was jetzt nicht so dynamisch ist, das funktioniert ganz gut. Aber wirklich elegant sieht man da, glaube ich, nicht mit aus.
Ja, also man muss sich das wirklich vorstellen. Ich kann auch wirklich nur dazu aufrufen, sucht euch gerne mal ein Bild von Juli, sei es auf Instagram oder bei Google Bilder oder irgendwo raus. Schaut mal, wie groß dieser Kopf dieses Kostüms einfach ist. Also ich muss sagen, ich war noch nie im Kostüm drin. Ich hatte aber auch schon mal allein diesen Kopf in der Hand. Und das war schon schwer. Also da muss man sich schon ein bisschen konzentrieren, diesen Kopf festzuhalten und den dann auf den Schultern zu tragen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass Bewegungsradius ein bisschen eingeschränkt ist.
Ja, Bewegungsradius, vor allem aber halt die Sicht. Also ja. Man muss sich ein bisschen darauf verlassen, dass man weiß, wo man hingeht. Oder im Zweifel halt, dass einem irgendjemand sagt, dass irgendwo eine Stufe ist oder eine Kante oder ein Hindernis.
Ja, da dieses Kostüm ja relativ groß und schwer ist, gibt tatsächlich hier auch eine Notiz zu der Mindest- und Maximalgröße des Schauspielers. Und bei mir steht hier drin, der Schauspieler sollte zwischen 1,63 und 1,87 groß sein. Das sind ja schon sehr exakte Maße. Bist du sicher, dass das so korrekt da drin steht?
Ja, da bin ich absolut sicher, ja. Wir hatten mal einen Workshop ganz am Anfang, wo Juli im Prinzip neu da war. Mhm. Und dann haben wir einfach anhand der Schauspieler, die dann da waren, die kleinste und den größten genommen und haben dann die Werte als gesetzt mal angenommen. Und das, weil das halt tatsächlich funktioniert mit dem Kostüm.
Lass mich raten, du warst der Größte mit 1,87?
Ja, das ist korrekt, ja.
Hatte nicht schon mal irgendjemand das Kostüm an, der größer war als 1,87?
Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, nee.
Also wir müssen jetzt sagen, ich glaube, wenn man 1,90 groß ist, kann man das Kostüm vermutlich auch noch gut anziehen. Wir hatten nur niemanden da, der es testen konnte.
Genau, das ist der Punkt. Und vor allem muss man halt aufpassen, wenn man jetzt nicht alleine als Schauspieler ist, sondern sich über so ein Wochenende mal abwechselt, dass halt die Schauspieler ungefähr gleich groß sind. Weil jetzt bei 1,63 und 1,87, da fällt dann halt schon auf, auch wenn Julia immer nur einzeln unterwegs ist, aber es fällt dann doch auf, dass mal eine sehr große, mal eine sehr kleine Juli da rumläuft.
Genau. Juli ist ja eh schon sehr groß, weil man schaut ja quasi durch den Mund durch, glaube ich. Ne?
Genau.
Das heißt, quasi der ganze Kopf ist nochmal größer als man selber. Dennoch, wenn halt eine Person drin ist, die 1,63 groß ist, dann bringt auch der 20 cm Kopf da drüber nicht mehr so viel. Dann wäre halt jetzt jemand mit 1,90 trotzdem auf einmal größer als Juli. Und das fällt dann, wie du schon richtig gesagt hast, natürlich auf. Jetzt ist Juli ja nicht nur sehr groß, sondern auch ziemlich flauschig. Ich kann das persönlich selber berichten, denn eine meiner Lieblingsaktivitäten auf deutschen Meisterschaften ist, Juli zu finden, die gerade von Martin gespielt wird, und einfach Juli ganz lang zu knuddeln, weil ich weiß, dass dich das nervt und du aber nichts machen kannst, weil du Juli bist. Ja, das ist einfach schwierig.
Ja, vielen Dank für diese Anekdote.
Ja, auf jeden Fall, Juli ist nun mal ja sehr flauschig und ich kann mir vorstellen, dass es da drunter ab und zu ein bisschen warm wird, ne? Was zieht man da an? Hast du was drunter an?
Also es ist, ja natürlich, also es ist schon sehr warm da drunter und wenn jetzt die Sonne scheint, dann ist es halt noch mal wärmer. Tatsächlich ja. Merkt man aber, wenn zum Beispiel Wind ist, also der geht durch das Kostüm durch und das ist dann ein sehr angenehmer Effekt.
Wirklich, obwohl die Juli so flauschig ist.
Ja, tatsächlich. Ja. Und grundsätzlich, also im Handbuch steht lange, dünne Kleidung.
Quasi so Funktionswäsche halt, ne?
Genau, das geht schon. Wenn man jetzt alleine allerdings Juli spielt über so ein Wochenende, dann geht natürlich auch kurze Hose, kurzes T-Shirt.
Ich nehme an, das ist auch schon angenehmer dann, ne? Also merkt man direkt, ob man was Kurzes oder was Langes drunter
anhat. Ja, es ist halt schon deutlich kühler.
Ja, okay.
Das kennt man ja sonst auch, wenn man so auf dem Sportplatz steht, dass man in kurzer Hose
ja
dünner angezogen ist als mit langer Hose.
Muss dann Jule direkt gewaschen werden nach so einem Wochenendeinsatz?
Ich glaube, nach einem Wochenendeinsatz schon, ja.
Ja.
Und wird also auch regelmäßig gereinigt, ja.
So, wenn du jetzt so berichtest, dass es unter Jule so warm ist, ist es denn auch wirklich körperlich anstrengend? Denn das Problem ist ja, dass tatsächlich die meisten Einsätze ja im Sommer im Freien stattfinden.
Oder im Winter und dann ist man in der Halle.
Und da ist es dann auch nicht sonderlich klimatisiert.
Genau. Also tatsächlich am angenehmsten war der Einsatz beim Winterwurf,
ja,
wo wir zu Fuß von der Halle mal bis zum Wurfplatz gelaufen sind. Weil da war es dann, weiß ich nicht, so 2-3 Grad draußen und im Kostüm war es dann ganz gut auszuhalten.
Da hast du wahrscheinlich den angenehmsten Platz von allen Anwesenden.
Genau, aber ansonsten ist es tatsächlich schon sehr, sehr warm. Also viel, viel trinken und regelmäßige Pausen muss man halt einfach ein bisschen einplanen.
Wie lange hältst du so durch unter dem Kostüm? So, wenn wirklich sagen wir, es ist 30 Grad, hatten wir jetzt ja bei deutschen Jugendmeisterschaften öfters. Es gibt keinen Schatten, die Sonne scheint, 30 Grad. Wie lange kann man dann im Kostüm drin bleiben?
Es hängt ein bisschen davon ab, wie viel man macht und wo man sich so rumtreibt. Mhm. Ich denke, nach einer Stunde ist auf jeden Fall Schluss.
Ja.
Wenn man jetzt viel Aktivität gemacht hat oder weit laufen musste, dann ist auch schon mal vorher Schluss. Man muss ja auch ein bisschen sehen, dass man ja nicht nur einmal eine Stunde da rumläuft, sondern über 3 Tage verteilt und möglichst viel ja auch vor Ort sein möchte.
Ja. Und dann wahrscheinlich in der Pause wird dann immer direkt 2 Liter getrunken, um alles wieder aufzufangen, was im Kostüm gelandet ist.
Alles wieder aufzufüllen, ja.
Jetzt muss man noch erwähnen, dass du ja nicht einfach quasi das Jule-Kostüm an- und ausziehen kannst, wie du willst, sondern dann gibt es ja auch bestimmte Regeln für, ne?
Genau. Also wir haben ja meistens eine eigene Umkleide.
Ja.
Und ihr habt uns ja wahrscheinlich oder Jule noch nie ohne Kopf gesehen.
Das muss ich auch sagen, fände ich auch als Zuschauer ein bisschen verstörend, wenn auf einmal Jule mitten auf dem Feld den Kopf verlieren würde.
Ja, das wäre auch nicht gut. Jetzt kommt ja noch dazu, dass man Jule selber, also alleine, gar nicht an- und ausziehen kann.
Das stimmt. Also dieser Kopf ist ja schon unhandlich, wenn man ihn ohne Kostüm quasi durch die Gegend wuchtet. Aber wenn man dann schon in diesem Kostüm drinsteckt, dann wird's eng.
Genau, das heißt, dafür braucht man auf jeden Fall eine Begleitperson, die einen dann ja auch am besten, wenn man unterwegs ist im Stadion oder in der Halle, halt auch entsprechend begleitet.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass Jule nur ein sehr begrenztes Sichtfeld hat. Das ist ja vermutlich einer der wichtigsten Aufgaben der Begleitperson.
Genau, also ihr müsst euch vorstellen, wenn man im Kostüm drin ist, dann sieht man so die Füße von Leuten, die so 2 bis 3 Meter vor einem stehen.
Und höher nicht?
Nein, also, höher nicht.
Du guckst nur quasi den Boden die ganze Zeit an.
Genau, weil man halt so ein bisschen nach unten guckt.
Ja, ist gut, um Kinder zu erkennen, dass man nicht außerdem irgendwen umrennt.
Genau, aber man erkennt sie halt nur, wenn sie weit genug wegstehen.
Ach so.
Also man erkennt niemanden, der sofort vor einem steht.
Okay, da ist dann auch wieder eine tote Zone.
Genau.
Okay, ja genau, und dafür ist dann die Begleitperson tatsächlich sehr wichtig.
Ja, noch wichtiger im Prinzip, wenn irgendjemand so Fotowünsche hat oder irgendjemand mal winkt, ein kleines Kind. Weil man sieht es halt einfach nicht und man hört es vor allem nicht, weil der Kopf ja so groß ist, das dämmt im Prinzip ganz gut den Schall.
Ja.
Und da ist dann schon wichtig, dass so eine Begleitperson dabei ist, die einfach sagt, Jule, guck mal rechts, da winkt ein Kind.
Genau. Wichtig ist auch, dass wenn ich jetzt zum Beispiel die Begleitperson bin, dass ich nicht sage, guck mal, mach den, da hinten winkt ein Kind. Sondern man soll ja schon ein bisschen quasi gerade für die Kinder das Bild von Jule aufrechterhalten, sodass dann immer quasi Jule auch nur mit Jule angesprochen wird und nicht mit Martin.
Ganz genau.
Des Weiteren ist auch natürlich wichtig, Jule kann gar nicht sprechen, weil es auch ein bisschen weird wäre, wenn auf einmal irgendwo aus Jules Hals Martins Stimme rauskommen würde. Das heißt, Jule hat eine extensive Zeichensprache mit dem Begleiter, die mal mehr, mal weniger umgesetzt wird. Also
ja, das liegt ja ein bisschen dran, mit wem man unterwegs ist und wie oft man das schon gemacht hat. Meistens versteht man sich ganz gut so.
Genau.
Und ansonsten ist es aber relativ eindeutig. Also entweder, wenn es dringend ist, dann muss Jule sich bemerkbar machen. Ansonsten ist es einfacher, wenn die Begleitperson einfach mal fragt, so, Jule, möchtest du was trinken? Und wenn Jule dann abwinkt, dann kann sie halt noch ein bisschen weiterlaufen. Ansonsten ist dann halt mal Pause.
Genau, wichtig ist, wie ich auch gelernt habe, dass man als Begleitperson keine Oder-Fragen stellt. Jule, möchtest du auf die Tribüne oder möchtest du ins Feld?
Ja, ist halt schwer zu beantworten.
Genau, aber wenn man einfach Ja oder Nein Fragen stellt, kann Jule mit zum Beispiel einem Daumen hoch oder Daumen runter schon ziemlich deutlich sagen, was jetzt angesagt ist.
Ja, oder kann ja auch ganz gut Richtung anzeigen. Zeigt dann einfach nach vorne und sagt, wir gehen jetzt dahin weiter.
Ja, es gibt ja auch so ein paar besondere Fallstricke, wenn man mit Jule unterwegs ist, wo man besonders drauf achten muss.
das größte Problem sind im Prinzip Türen. Mhm. Weil es gibt halt in so einem Stadion oftmals Türen, die sind hoch genug oder so Durchgänge, aber ganz oft halt auch nicht.
Außer du bist halt 1,63 groß und spielst Jule, dann könntest du vermutlich auch durch die meisten normalen Türen durchkommen.
Dann wird es auch schon eng, glaube ich, ja.
Ja, stell, dieser Kopf ist schon sehr groß und du willst auch nicht mit diesem Kopf gegen eine Tür donnern. Ich glaube, das ist nicht angenehm für den Träger.
Nee, und sieht auch blöd aus.
Das ist richtig.
Genau, also ja. Türen, da ist dann immer ratsam, wenn die Begleitperson entweder darauf hinweist, dass eine Tür kommt oder halt einfach nicht darauf hinweist und man dann einfach hofft, dass es hoch genug ist.
Da finde ich es tatsächlich schwierig, fast wenn man mit so einer erfahrenen Person wie Martin in Jule unterwegs ist, weil du ja das meiste doch schon alleine kannst und dann läuft man einfach so ein bisschen mit und fängt so ein bisschen an zu träumen, weil du ja eh das meiste alleine kannst und dann muss man doch dran denken, ach, da kommt eine Tür, ich sollte vielleicht mal Bescheid sagen. Wohingegen eine Person, die jetzt nicht so sicher ist, da redet man ja eigentlich fast die ganze Zeit und sagt, Achtung, jetzt kommt dies, jetzt kommt das. Da ist es dann auch einfacher, sowas mitzubekommen.
Genau, halt zum Beispiel auch bei Treppenstufen. In der Regel weiß man als Schauspieler schon, wo eine Treppe kommt und kann das ganz gut abschätzen. Was meistens hilft, ist, wenn jemand sagt, letzte Stufe. Also die erste, die kriegt man schon hin und dann sind Stufen immer gleich breit oder gleich tief, das funktioniert. Aber wenn man weiß, jetzt ist man unten, dass man dann nicht so einen blöden Stolperschritt macht.
Ja, ich glaube auch immer ganz sicher am Handlauf festhalten ist gut, wenn man unterwegs ist. Jule hat nämlich auch ziemlich große Schuhe, muss man sagen.
Jule hat ziemlich große Schuhe,
ich
ja.
Ich bin da manchmal immer bewundert, dass du überhaupt dich auf eine Treppenstufe solide draufstellen kannst. Ich weiß gar nicht, ob Jule eine offizielle Schuhgröße hat.
Na, ich glaube nicht, ich weiß es aber nicht, ja.
So, dann kommen wir mal zu den Aktionen, die man als Jule dann konkret durchführen kann. Es gibt ja da verschiedene Zonen, in denen man auf Jule, also mit Jule unterwegs ist. Zumindest wenn man jetzt mal von der Meisterschaft ausgeht. Da gibt es ja zum Beispiel den Bereich außerhalb der Tribüne. Ne? Viele Stadien haben ja quasi so einen Rundgang einmal außerhalb rum. Da läuft Jule ja gerne rum und interagiert mit den Leuten.
Genau, da wo so das Rahmenprogramm dann auch stattfindet, halt vor allem der Jugendstand.
Wir freuen uns immer, wenn Jule mal am Jugendstand auftaucht und da noch ein bisschen mehr für Publicity sorgt und die Leute an den Stand holt.
Genau, weil dann kann Jule auch meistens versuchen, die Mitmachaktionen zu bestreiten.
Ja, nicht immer einfach, je nachdem, was es für Mitmachaktionen gibt.
Klappt vor allem dann, wenn die nicht unter dem Pavillon sind.
Stimmt, weil auch da ist Jule dann oft zu groß für.
Ja, ansonsten ist halt da vor allem nach Fotowünschen irgendwie gefragt zu werden, ganz groß. Sonst klatscht man halt ein paar Leute ab oder stört die beim Essen.
Gerade bei den Fotowünschen ist es auch wieder wichtig, dass die Begleitperson das realisiert, weil wie eben schon gesagt, Jule wird wohl kaum merken, wenn jemand mit einem Fotoapparat vor ihr rumhampelt.
Ja, manchmal merkt man das schon, aber man kann ja wenigstens immer dran tun.
Ja, dann muss man wirklich als Begleitperson hingehen und sagen, so Jule, hier gibt es jetzt ein Foto, lächelt auch mal bitte in die Richtung. Hier kriegst du ein Kind an die Seite gestellt.
Ja, beziehungsweise machst du oder macht die Begleitperson ja ganz oft dann auch die Fotos.
Genau, genau. Wenn dann irgendwie die Person selber mit Jule ein Foto haben möchte. Geht mir auch oft so. Immer wenn ich Jule sehe, mache ich auch gerne ein Foto mit Jule. Ja, tatsächlich, ich glaube, manchmal muss man bei ganz kleinen Kindern aufpassen, ne? Weil die manchmal Angst haben, weil Jule da so groß ist.
Ja, ist wirklich selten, aber wenn, dann muss man halt einfach ein bisschen in die Knie gehen oder die dann ein bisschen anlocken, böse gesagt, ja.
Ja.
Und dann geht das aber ganz gut.
Das kann ich auch so bestätigen, habe ich auch schon oft gesehen. Wenn Jule dann sich wirklich auf Augenhöhe quasi mit den Kindern begibt, dass sie das dann ganz toll finden.
Genau, deutlich anstrengender wird es halt dann auf der Tribüne selber, weil es erstens viel, viel enger ist. Das heißt, man muss deutlich mehr aufpassen, wenn man sich da bewegt. Dann steht man ganz oft halt wirklich einfach im Weg. Entweder steht man halt im Durchgang, so vor der ersten Reihe, wo dann halt alle Leute eigentlich durch möchten.
Ja.
Oder man bewegt sich auf der Tribüne selber, heißt auf Treppenstufen ohne Geländer ganz oft, was sowieso schon kritisch ist.
Das finde ich ja schon ohne Kostüm schwierig, weil wie man das auf so einer Meisterschaft kennt, die Hälfte der Leute lässt halt ihre Taschen irgendwo rumliegen.
Genau.
Die Gänge sind sowieso eng. Ja, ist mit Jule schwierig.
Und da kommt das dann halt auch schon mal vor, dass man dann einfach vor allem halt im Bild steht.
Genau, die Leute sitzen ja eigentlich auf der Tribüne, um eben den Sport unten zu schauen. Und ich kann das auch verstehen. Stell dir vor, du bist ein Elternteil, bist angereist, um dein Kind irgendwie laufen zu sehen. Dann ist der Lauf und in dem Moment kommt dann halt Jule um die Ecke und stellt sich vor dich. Ist natürlich unangenehm.
Ja, aber kriegt man als Jule ja nicht so mit. Das ist dann ganz angenehm.
Beziehungsweise da ist ja dann auch wieder mal der Job der Begleitperson, das vielleicht ein bisschen zu koordinieren. Und wenn man merkt, Jule steht jetzt doch drastisch im Bild, Jule mal vielleicht 2 Meter nach links zu buxieren. Dafür kann dann Jule natürlich dann gut Sachen machen, wie zum Beispiel eine Laola-Welle zu starten.
Ja, oder wir verteilen ja schon mal ein bisschen Giveaways, also Autogrammkarten oder Klatschpappen.
Genau, da ist Jule dann ja auch perfekt für.
Da ist halt vielleicht noch wichtig zu sagen, dass Julia nur vier Finger hat.
Ja, man hat auch Handschuhe an als Julia, das stimmt.
Genau, man hat Handschuhe an und das ist gar nicht so einfach, dann vor allem so dünne Sachen zu greifen oder zu vereinzeln. Das heißt, wenn man so ein Packen Klatschpappen hat, dann ist es fast unmöglich, da eine von abzugeben.
Ja, es ist ja oft so, dass dann die Begleitperson halt irgendwie so ein Packen mit rumschleppt und dann immer Jule einzeln Dinge reicht und damit Jule die dann weitergeben kann.
Ja.
So, und dann kommt natürlich die Königsdisziplin, wenn man dann wirklich quasi ins Infield geht und da als Jule ein bisschen für Stimmung sorgt, muss man erstmal schauen, ob man ins Infield überhaupt reinkommt, ne?
Ja, also mit dem Reinkommen ist so eine Sache, also manchmal stehen da tatsächlich irgendwie Ordner oder Kampfrichter, die einen dran hindern könnten.
Ich habe eine Story von der Hallen-DM, von der Jugendhallen-DM aus Neubrandenburg gehört, dass die Person, die da Jule gespielt hat, einfach nicht reingelassen wurde vom Sicherheitsmann. Wo ich mich auch frage, welcher Sicherheitsmann lässt denn ein Maskottchen nicht rein? Und das gab sogar eine Diskussion. Und selbst nachdem jemand Hauptamtliches vom DLV das gesagt hat, dass es okay ist, wurde Jule trotzdem nicht reingelassen.
Aber ist in der Regel kein Problem.
Ja, also ich kann mich erinnern, ich war einmal als Begleitperson mit dir im Infield. Das war bei der Jugend-DM in Ulm 2019. Da hat uns einfach keiner aufgehalten. Wir sind einfach da durchgelatscht und ja, niemand hat uns aufgehalten. Auf einmal standen wir in der Mitte.
Ja. Ja, das ist halt wichtig, dass man vorher mal zumindest abgesprochen hat, meistens mit der Wettkampfleitung, was man denn vorhat, wenn man denn irgendwas Größeres geplant hat. Und ansonsten, dass die Begleitperson einfach ein bisschen im Blick hat, dass jetzt gerade keine Läufe auf der Bahn sind, weil...
Dass vielleicht auch gar keine Speere fliegen, wenn du über den Rasen läufst.
Oder das, ja genau. Also, dass man so ein bisschen sichere Zonen da im Prinzip hat. Wenn jetzt gerade kein Weitsprung ist, aber die Weitsprunganlage vor der Tribüne ist, dann kann man sich da halt gut bewegen, weil man halt auch keinen stört. Ja.
Oder man kann ja auch da ein bisschen zum Beispiel mit den Kampfrichtern interagieren. Muss man aufpassen, da gibt's auch solche und solche. Ne? Manche finden das sehr lustig und manche finden das nicht ganz so lustig.
Ja, das stimmt. Aber auch da, man ist ja als Maskottchen eigentlich immer gern gesehen und der Spaß der Zuschauer steht dann da doch im Vordergrund, also zumindest über dem der Kampfrichter.
Ich kann mich auch an Szenen erinnern, wo Jule mal Kampfrichtern irgendwie Kappen geklaut hat oder ähnliches.
Ja, ist schon vorgekommen, ja.
Ich weiß gar nicht, ob du dafür verantwortlich warst.
Das weiß ich auch nicht.
Nee, wollen wir hier auch nicht auflösen. Tatsächlich auch da, aber wieder habe ich schon von anderen Leuten gehört, die Jule waren, dass da zum Beispiel mal eine Obfrau gab, die erst dann von der Schiedsrichterin beruhigt werden musste, weil sie sich dann doch durch Jule ein bisschen gestört gefühlt hat. Aber ist auch eher die Ausnahme. Also meistens, auch die Kampfrichter freuen sich sehr, wenn sie Jule sehen und ein bisschen mit Jule interagieren können.
Ja, definitiv. Manchmal erledigen wir auch deren Jobs. Zum Beispiel mal Sandhaken beim Einspringen oder so. Genau. Das funktioniert dann schon ganz gut.
Ja.
Oder halt beim Hürdenabbau helfen, beziehungsweise einfach nur mitfahren mit dem Hürdenwagen.
Ja, mitfahren mit dem Hürdenwagen ist auch nämlich im Jule-Kostüm gut zu erledigen.
Weil man sitzt halt nur, genau, und winkt.
Genau, und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man wirklich quasi größere abgesprochene Aktionen macht, wie zum Beispiel, dass man vorher vielleicht mal bei der Wettkampfleitung anmeldet, dass Jule auch mal eine Disziplin ausübt. Da haben wir uns ja auch in den letzten Jahren an einigen Sachen ausprobiert.
Ja, wir haben ja auch diverse Maskottchen-Weltrekorde aufgestellt.
Sehr inoffiziell, fürchte ich.
Sehr inoffiziell, ja. Genau, das ist dann meistens so, dass man sich halt überlegt, was kann man mit Jule gut machen.
Ja.
Das sind vor allem halt Wurfdisziplinen.
Ja, Hochsprung heißt, ist mit dem Kopf wahrscheinlich nicht so gut, ne?
Nee, eher nicht. Nee.
Stabhochsprung auch nicht.
Weitsprung haben wir gemacht und Speer auf jeden Fall und Kugel haben wir auch gemacht, genau.
Ja.
Ja, und das funktioniert dann am besten, wenn man das vorher abgesprochen hat und dann im Prinzip zwischen Einspringen oder Einwerfen und Wettkampfbeginn dann halt den offiziellen Weltrekordversuch macht.
Ja.
Und das wird dann auch ganz gerne von den Moderatoren, die ja sowieso im Infield auch umlaufen, unterstützt.
Genau. Ich kann mich auch an eine Jugend immer erinnern, wo wir auch immer wirklich freudig vom DJ angekündigt wurden, bevor Jule dann irgendeine Disziplin ausgeführt hat. Das war, glaube ich, echt für alle eine gute Sache, um so auch die Zeit dann so zu überbrücken, wo gerade kein Wettkampf läuft.
Ja, also auch da hat man sich im Prinzip in den letzten Jahren immer weiterentwickelt und versucht auch neue Dinge und das immer mehr in Einklang zu bringen, halt mit Musik und mit den Sprechern, ja.
Ja, tatsächlich erinnere ich mich auch an einen Einsatz von Jule, der nicht bei einer Meisterschaft oder in einem Stadion stattgefunden hat. Das war in Berlin am Tag von Berlin fliegt. Da waren wir auch vor Ort und wollten ein bisschen Promo für Berlin fliegt machen. Und da ist jemand anderes, nicht du, aber jemand anderes ist im Kostüm von Jule dann vorm Brandenburger Tor und auf dem Alexanderplatz tagsüber rumgelaufen. Und da halt ein bisschen Karten zu verteilen, also so Werbekarten und Autogrammkarten von Jule, um halt einfach Werbung für Berlin Fliegt zu machen. Und das hat bei den Leuten vor Ort für sehr viel Heiterkeit, aber auch Irritation gesorgt.
Ja, und zwar hat Jule tatsächlich ein bisschen Geld bekommen.
Ja, da gab es Touristen, die gedacht haben, das wäre irgendwie so eine bezahlte Attraktion von der Stadt Berlin und haben einfach unaufgefordert Jule Geld in die Hand gedrückt, um mit Jule ein Foto zu machen.
Das ist im Stadion leider noch nie passiert.
Wir haben auch mal ein Geschäftsmodell. Überleg mal, was wir uns finanzieren könnten, wenn wir irgendwie immer Jule durch eine Innenstadt schicken würden.
Ja, und die Leute einfach davon ausgehen, oh, ich habe sie angeguckt, jetzt muss ich sie bezahlen.
Ja, also würde jetzt mir nicht auf die Idee kommen, aber anscheinend passiert sowas, ja.
Ein Foto, 50 Cent.
Ja, mit Jule wird's auf jeden Fall nie langweilig. Wenn ihr jetzt noch mehr von Jule erfahren wollt, haben wir dann auch verschiedene Tipps und Anlaufstellen für euch. Einmal gibt's eine eigene Facebook-Seite für das Maskottchen Jule. Die heißt auch einfach Maskottchen Jule. Wer von euch noch Facebook hat, kann da gerne mal draufklicken. Da gibt's einige Bilder von Jules Einsätzen, wo sie überall war.
Ansonsten könnt ihr natürlich auch auf leichtathletik.de unter Jugend mal schauen, denn da gibt's auch eine eigene Seite zu Maskottchen Jule. Da gibt es unter anderem Tipps, zum Beispiel fürs Aufwärmen oder für die mentale Vorbereitung für den Wettkampf. Und natürlich Bilder, Videos und auch Hinweise, wie man das Kostüm ausleihen kann. Kommen wir jetzt von einer ambitionierten Sportlerin zu einem richtigen Leistungssportler, zu unserem Interview mit Merlin Hummel. Merlin ist im letzten Jahr für die wertvollste Leistung in der männlichen Jugendklasse ausgezeichnet worden.
Genau, da gab es eine Expertenjury, die folgende Urteilsbegründung abgegeben hat. Sie hat nämlich gesagt: Merlin Hummel hat sich mit Training auf Acker- und Feldwegen im Hammerwurf bis auf 21 Zentimeter dem deutschen U20-Rekord genähert. Die Rahmenbedingungen in Bayern waren besonders schwierig, zumal in einer Disziplin, in der die Technik eine so große Rolle spielt. Darüber hinaus konnte er mit dem Männergerät den deutschen Vizemeistertitel erringen. Merlin Hummel ist ein rundum bemerkenswerter Athlet, der seine Ziele konsequent verfolgt und widrige Umstände ausblenden kann. Und wir freuen uns, dass wir jetzt auch den Hammerwerfer Merlin Hummel live bei uns im Podcast haben. Hallo Merlin.
Hallo.
Ja, wir haben eben schon kurz über deine Erfolge geredet. Ich würde gern in diesem Gespräch mal ganz von vorne anfangen. Wann hast du eigentlich mit der Leichtathletik angefangen?
Der Leichtathletik angefangen? Boah, ich glaube, das geht auf die zweite, dritte Klasse zurück. Man macht ja in der Schule auch immer bisschen Leichtathletik, zumindest im Schulunterricht. Und ich glaube, ich habe dann bei uns in der Stadt praktisch in so einen Leichtathletikverein bin ich beigetreten, aber praktisch nur als Hobby so einmal die Woche. Und wenn man es von da an betrachtet, dann seit der zweiten Klasse, also jetzt schon mehrere Jahre, dann wirklich mit dem Hammerwerfen speziell vor 8 Jahren.
Okay, und dann, als du mit dem Hammerwerfen angefangen hast, hast du auch direkt gemerkt, dass Hammerwerfen so deine Disziplin ist?
Ich hab damals, das war ein Schnuppertag praktisch in den Sommerferien, Ende der 4. Klasse praktisch, und da habe ich damals den recht gut platzierten Simon Lang praktisch gesehen, wie er dort geworfen hat in dem Verein, und ich dachte mir, das will ich auch machen. Und ja, mein Trainer hat erst gelacht, aber dann bin ich regelmäßig zum Training gekommen und nach ein paar Jahren, ja, stehe ich jetzt hier.
Cool, also nachdem du dann angefangen hast mit Hammerwerfen, war dann auch schon schnell klar, dass du dafür Talent hast und dass es vielleicht irgendwann sogar mal in die deutsche Spitze gehen könnte?
Ja, Talent, also das wurde mir recht früh anerkannt, nicht nur im Hammerwurf allgemein, also ich konnte auch immer gut springen, sprinten und alles, aber Werfen fand ich irgendwie geil und möglichst weit werfen, da kamen nur zwei Disziplinen in Frage. Einmal Speerwerfen, das mag ich nicht so, und halt Hammerwerfen, und ja, jetzt bin ich beim Hammerwurf gelandet.
Ja, nach den regionalen Wettkämpfen, sage ich mal, kamen ja dann wahrscheinlich irgendwann Landesmeisterschaften und irgendwann dann ja wahrscheinlich auch mal deutsche Meisterschaften. Wann ging es denn da so los bei dir?
Ja, deutsche Meisterschaften gingen dann anfangs, glaube ich, mit 16 los, und ja, ich konnte fast jedes Jahr mitmachen. Deutsche Meisterschaften fanden immer im Winter meistens auch statt, also zweimal im Jahr.
Und da, was für eine Platzierung hast du dann ungefähr erreicht? Warst du auch direkt da in deiner Altersklasse dann vorne mit dabei?
Nee, also als ich angefangen habe, da war ich immer so meistens Zweitplatzierter. Lief in der Zeit nicht so gut. Das habe ich auch schon in vorherigen Interviews gesagt, so dass ich in der Zeit sehr, sehr viele Probleme hatte mit dem Sport und einfach keine Lust mehr dran gefunden habe. Aber ich habe mich dann trotzdem nochmal zusammengerissen und ein Jahr vor Baku, also als ich 17 geworden bin, da ging es dann dieses Jahr richtig bergauf. Da waren dann die deutschen Winterwurfmeisterschaften. Und da habe ich dann zum ersten Mal den ersten Platz dann praktisch gemacht und konnte dann in dem Jahr nicht die deutschen Jugendmeisterschaften im Sommer machen, da ich da in Baku war. Da habe ich zwar auch noch den zweiten Platz gemacht, aber das war ein großer Schritt praktisch.
Ja, ich habe das auch gelesen, dass du 2018 ja sogar schon mal darüber nachgedacht hast, das mit dem Werfen aufzugeben. Und dann habe ich gelesen, dass du da dann aber mit dem Meditieren angefangen hast. Ist das richtig?
Ja, also am Körperlichen lag es nie bei mir. Also ich hatte die besten Voraussetzungen im Training, habe ich die besten Leistungen abrufen können. Bloß es hat allgemein praktisch der Fokus und das Selbstvertrauen praktisch in mich gefehlt, um da im Wettkampf praktisch unter dem Druck praktisch die Leistung dann auch abzurufen. Und da habe ich mich dann rangesetzt und geschaut, was kann man da genau machen, wie kann ich das verbessern, habe sehr viel am Mentalen gearbeitet. Ja, und ich denke, das war dann auch in Kombination mit vielen Umstellungen auch im Training der Schlüssel zu dieser Leistungsentwicklung, die ja doch recht positiv dann verlaufen ist.
Machst du das vor allem in der Wettkampfvorbereitung direkt oder gehört das auch zu deinem normalen Alltag oder Trainingsalltag dazu?
Das binde ich komplett in den Alltag mit ein. Mir ist es wichtig, dass ich da eine Regelmäßigkeit, dass ich das regelmäßig mache, weil nur so kann es seine Wirkung praktisch entfalten. So, das ist nicht nur Meditation, ich mache auch Visualisierung, positive Affirmationen und alles, was da mit dazugehört, also um einfach ein gutes Paket da zu bekommen.
Das ist ja so Sportpsychologie, wie bist du da dran gekommen im Prinzip?
Ja, also meine Mutter hat mir da, glaube ich, mal ein Buch empfohlen und ich dachte mir so anfangs, nee, das brauche ich nicht, ne? Und irgendwann dachte ich mir, war ich so verzweifelt, habe ich das doch mal angeschaut, habe das dann 3 Tagen komplett durchgelesen, dann dachte ich mir, hey, geil, das fände ich eigentlich voll interessant und seitdem beschäftige ich mich eigentlich damit so und es hat richtig geholfen, das, ja.
Also im Prinzip selber beigebracht.
Ja, autodidaktisch praktisch, ja. Also ich hatte da keinen, der mir das irgendwie, keinen Coach, sondern ich war mein eigener Coach über die Jahre.
Genau, und dann hast du auch direkt gemerkt, dass es quasi Erfolge gebracht hat und du in den Wettkämpfen wieder deine Leistung abrufen konntest.
Ja, also das ging natürlich stetig voran. Es war natürlich, im Training hat sich es erstmal gezeigt. Ich hatte auch viel mehr Fokus im Training. Ich wurde über die Zeit immer mehr bin über mich hinaus praktisch, wenn man das so sagt, also hinausgewachsen. Also ich hatte immer mehr Selbstvertrauen, dass ich wirklich im Wettkampf hingegangen bin und habe gesagt, komm, die ersten 3 waren scheiße, aber ich mache jetzt den 4. geil. So. Und am Endeffekt hat es dann funktioniert und einfach das Komplettpaket hat sich über die Jahre eigentlich recht gut entwickelt. So.
Dann hast du ja eben schon angesprochen, dann ging es irgendwann 2019 nach Baku zu den Europäischen Olympischen Jugendspielen. Wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja, glaube ich, ein ganz umfassendes Erlebnis, ne? Sowohl im Sport wie aber auch drumherum.
Voll. Ja, also das fängt natürlich auch schon mit der Reise an oder mit der Ankündigung, die du da bekommst. Also du hast natürlich einen Qualifikationswettkampf und nach dem Qualifikationswettkampf stand dann fest, ja, ich fliege mit den restlichen deutschen Athleten nach Aserbaidschan. Und das war dann ganz cool. Wir haben uns am Münchner Flughafen getroffen. Jeder wurde eingekleidet. Du hast Klamotten zugeschickt bekommen von Nike und von Adidas, jeweils für den Wettkampf und für das Team Deutschland. Und du reist dann dort an und jeder hat diese Kleidung an und du sitzt in einem geilen Flieger, wo du nach Aserbaidschan praktisch fliegst mit dem kompletten Team. Und es war ein geiles Erlebnis. Wir waren da im olympischen Dorf und ich glaube 7 oder 8 Tage. Es war schon echt ein Erlebnis. Und ich hoffe, das wird die Jahre so weitergehen.
Ja, das glaube ich. Hat man dann auch wahrscheinlich viel Kontakt zu Athleten aus anderen Ländern und anderen Sportarten dann?
Voll, voll. Also ich bin jetzt über Baku bin ich weltweit mit der kompletten Hammerwurf-Jugendszene praktisch connected, ne? Also auf Instagram. Und da versteht man sich eigentlich auch recht cool. So, das ist, da wünscht niemand einem was Schlechtes oder so, sondern man tauscht sich immer aus und das finde ich eigentlich recht cool.
Ja, das glaube ich gerne. Dann noch zum Sportlichen. Da lief es ja auch ganz gut in Baku für dich, ne?
Ja, hätte ich so nicht erwartet. Also wer mich kennt, der weiß, ich setze mir da nie genaue Ziele. So, ich habe mir jetzt nicht gesagt, ich will da eine Medaille haben. Ich wusste, dass ich Medaillenkandidat bin. Ich wusste aber auch, dass ich starke Konkurrenz habe. Bloß mein Trainer und ich, wir haben das eigentlich recht gut gelöst. Es gab ja einen Qualifikationswettkampf und dann den finalen Wettkampf. Und ich habe meine Energie mir so eingeteilt. Der Qualifikationswettkampf war am Tag davor, dass ich einfach 2 Würfe gemacht habe oder 3 und dann war Schluss für mich. Ich habe mich qualifiziert und die anderen Kollegen haben wollten noch über sich hinausschießen, haben noch 6 weitere Würfe in der Mittagshitze gemacht. Und ich glaube, so einfach diese Taktik hat mir dann auch ein bisschen zum Erfolg praktisch verholfen zu diesem zweiten Platz. Und ja, mal sehen, wie es weitergeht, wenn Nairobi dieses Jahr stattfindet.
Nairobi, sprichst du an, ist dann die U20-WM?
Genau, das ist so das Ziel, was ich dieses Jahr anstrebe. Muss ich auch hoffen, dass es stattfindet, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne?
Genau. Welches Highlight war es dann im letzten Jahr? War es dann die deutsche Meisterschaft?
Zwei Highlights hatte ich eigentlich. Also eigentlich 3. Ich fand geil, wie ich in der Lockdown-Phase praktisch alleine trainiert habe, irgendwo auf dem Feld meine Hämmer reingeworfen habe. Ich fand es dann geil, dass ich trotz diesem Training bei der deutschen Männerwurfmeisterschaft, die ja alle 10 Jahre älter sind, dass ich dort dann den zweiten Platz holen konnte und mal in einem richtigen Stadion, auch wenn es komplett leer war, werfen durfte. Und ich fand es geil, dann 3 Wochen nochmal mit meinem Gerät knapp an den deutschen Rekord ranzuwerfen. Und die Entwicklung fand ich geil übers Jahr. Und ja, das waren meine 3 Highlights, würde ich schon sagen.
Ja, das klingt auch so. Vielleicht nochmal auf den Lockdown gekommen. War das wirklich so, dass du keine Anlage zur Verfügung hattest? Ich meine, ihr in Bayern habt natürlich auch relativ strenge Regeln gehabt das letzte Jahr
Bayern, über. Also das hat mich, wir haben anfangs, dachten wir noch, es ging ja dann relativ schnell, ne? Auf einmal war alles zu Lockdown-mäßig, ne? Und dann war aber zuerst so, war das so eine Grauzone, ob wir jetzt wirklich auf dem Platz dürfen. Und ich habe so gesagt, ja, zu meinem Trainer, ja, wir gehen da jetzt einfach auf den Platz, wir trainieren da einfach jeden Tag so, scheiß drauf. Und dann kam aber, nee, das dürft ihr nicht. Und Polizei fährt da regelmäßig vorbei. Und dann dachte ich mir, gut, dann muss da eine andere Lösung her. Und im Endeffekt habe ich mir dann einfach Feldwege rausgesucht, wo praktisch ein Weg war, der praktisch aus Asphalt war. Und da habe ich dann aufs Feld geworfen praktisch und meine Trainingsgeräte genommen und habe auch mein Krafttraining zu Hause alles selber gemacht, meistens alleine. Und war schon cool so, war mal was komplett anderes, aber war auch recht anstrengend.
Ja, das glaube ich so. Im Feld muss man wahrscheinlich auch aufpassen, dass da im Umkreis von 70 Metern um einen rum keiner ist, ne?
Ja, im Umkreis von 90 Metern. Ja. Und dass sich da keiner blöd anschaut und mal schnell die Polizei ruft, weil das siehst du ja auch nicht alle Tage.
Ja, das glaube ich dir. Aber hat ja anscheinend gut funktioniert bei dir.
Gut funktioniert, ja.
Ja, genau. Dann hast du ja eben schon angesprochen, dann kam ja die richtige DM in Braunschweig bei den Aktiven. Unterscheidet sich das von allen anderen Wettkämpfen, die du bisher hattest? Gibt es da irgendwie so ein anderes Feeling oder anderes Flair, wenn man da sich aufwärmt und dann irgendwann kurz vorm Wettkampf steht?
Ja, es ist natürlich was komplett anderes. Du siehst ja die ganz großen Leute. Ich habe es in dem Moment gar nicht gecheckt. Ich bin da mit den gleichen Leuten, die ich sonst immer praktisch als Idole gesehen habe in der deutschen Leichtathletik, bin ich da praktisch in einem Stadion oder halt in einem Wettkampf über 2 Tage verteilt. Ja, und es ist natürlich was komplett anderes, auch wenn das Stadion leer war. Es gab einfach, wenn du in einem Stadion bist und einen Callroom hast, unterscheidet sich das schon zu 100% von irgendeinem Dorfwettkampf, den du sonst wirfst. Von Baku hat sich jetzt nicht so hart unterschieden, aber es war schon leichtes Baku-Feeling so. Also ist was komplett anderes, wenn du im Stadion wirfst und das alles größer organisiert ist. So.
Ja, das glaube ich. Gut, dass du ja auch schon die Erfahrung aus Baku dann hattest.
Ja, und es war auch, das hat mir, glaube ich, auch mein Trainer gesagt, du kannst da nichts verlieren bei dem Wettkampf. Sammle Erfahrung, hol das Beste draus. Und ja, war ein geiler Wettkampf und Erfahrung habe ich ohnehin gesammelt, also top.
Welche Ziele hast du denn jetzt für dieses Jahr im Prinzip gesteckt, also U20-WM, wenn sie denn stattfindet, hoffentlich?
Ja, hoffentlich.
Und du darfst ja dieses Jahr noch mit deinem 6-Kilo-Hammer werfen, richtig?
Ja, ich habe dieses Jahr noch ein Jahr Ziele. Ziele ist, ich sage es immer wieder, ich will gesund bleiben, ich will konstant meine Leistung steigern. Ich nehme nie eine bestimmte Weite vor, praktisch, die ich werfen will oder irgendeinen Titel. Ich sag mir, ich will, wenn Tallinn, also die EM und WM in Nairobi stattfindet, möchte ich gerne bei beiden teilnehmen. Das sind die 2 Hauptziele und bei beiden mein Bestes geben. je nachdem, wie die Situation ist, mein Bestes geben und wir werden sehen, was am Ende rauskommt praktisch.
Ich hätte noch eine Frage zu den zum Hammer tatsächlich. Es ist ja genau in der U20 noch der 6-Kilo-Hammer vorhanden, bei den Männern ja dann schon 1,2 Kilo schwerer. Ist das vom Training her ein Unterschied, also ob man mit welchem Hammer man wirft und muss man sich da spezifisch auf quasi eine Hammerart vorbereiten vor einem Wettkampf?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja, wenn ich jetzt das Beispiel nehme, letztes Jahr, wo wir ja zuerst auf die deutsche Männer praktisch trainiert haben, da habe ich natürlich sehr viele schwere Geräte geworfen, habe eine komplett andere Strukturierung vom Training gehabt, ob das jetzt mehr explosiv oder mehr krafthaltig sein soll. Als es dann wieder auf den 6-Kilo-Hammer ging, da war dann eher die Schnelligkeit gefragt und habe ich leichtere Geräte geworfen, einfach wieder um... Den 6-Kilo-Hammer musst du immer noch anders beschleunigen als der 7-Kilo-Hammer. Beim 7-Kilo-Hammer, da wirken andere Kräfte nochmal, sage ich mal. Das ist schon was komplett anderes vom Training her. Man muss sich da dann immer anpassen.
Ja, wenn ich ins letzte Jahr zurückdenke, dann war ja aber auch gar nicht so viel Zeit zwischen der aktiven DM und der Jugend-DM, ne? Wie viele Wochen lagen dazwischen?
Ich glaube 3 oder 4 Wochen. Ja. Und ich habe da nach der Männer-DM, wo ich praktisch den 7-Kilo-Hammer auf knappe 70 geworfen habe, habe ich dann kurz danach, sie haben mir gesagt, gut, wir steigen jetzt direkt wieder um, habe ich den 6er geworfen und der ist im Training auch erstmal nur 70 geflogen, ne? Und ich dachte mir, das kann doch jetzt nicht sein, ne? Ich sollte ihn doch eigentlich 10 Meter weiterwerfen. Aber dann, als wir langsam wieder in die Phase reingekommen sind, also mehr Schnellkraft, mehr Explosivität, das hat mein Trainer auch richtig gut gemacht. Also das habe ich eigentlich nur ihm zu verdanken. Und ja, 3 Wochen oder 4 Wochen später bei der deutschen Jugend waren dann halt die 10 Meter mehr drauf, fast.
Ja, dann hat das doch so funktioniert vom Training, wie ihr euch das vorgestellt habt.
Es hat alles funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Also eigentlich schon fast schon besser. Ich habe da keine großen Erwartungen gehabt nach dem Jahr, aber es hat trotzdem alles funktioniert, wie es sollte.
Jetzt schreibst du ja in diesem Jahr auch dein Abitur, richtig?
Ja, ja.
Wie kriegst du das hin, neben der, also Sport und Schule unter einen Hut zu bringen? Ich nehme an, gerade ist natürlich auch mit Corona vielleicht Homeschooling noch angesagt. Das weiß ich ja nicht, wie es in Bayern aussieht, aber.
Ja, ich glaube, über den Januar, ich weiß es jetzt nicht, ich will mich jetzt nicht festlegen, wird es wahrscheinlich noch Homeschooling geben. Ich muss sagen, es ist wegen Corona, es ist sehr komisch und sehr surreal in der Schule und, das alles unter den Hut zu kriegen, sage ich immer, Prioritäten und gutes Zeitmanagement und ja, dann kriegst du das unter einen Hut. So. Aber ja, ich bin gespannt, wie das noch dieses Jahr ablaufen wird, aber ja, voraussichtlich schreibe ich in ein paar Monaten Abitur, ja.
Aber du bist jetzt auch nicht in einem speziellen Sportinternat oder ähnliches, weil ab und zu hört man von Sport
ganz an. Ganz normales Gymnasium, ja.
Okay, und dann ist wirklich das aber von der Zeit her kein Problem. Also vormittags Schule und dann nachmittags auf dem Trainingsplatz.
Ja, dir fehlt schon manchmal diese 3 bis 4 Stunden, die du dann noch Training nach Hause fahren, dann nach dem Training ist ja nicht vorbei. Meistens mache ich noch ein Regenerationstraining, mein mentales und die Zeit fehlt dir öfters, aber du kriegst ja auch vom DLV, kriegst du in meiner Position kriegst du zumindest gewisse Förderungen, die dir das erleichtern und ja, manchmal fehlt dann halt auch die Zeit, sich auf bestimmte Prüfungen genug vorzubereiten. Das sind halt dann die Nachteile, die du daraus ziehst, aber im Grunde habe ich auch noch Zeit für Hobbys und Freunde, also kriegt man schon unter einen Hut.
Ja, so soll es ja auch sein.
Genau.
Dann kommen wir jetzt zu unserer Rubrik.
5 Fragen an.
Merlin Hummel, was ist deine Lieblingssportart außerhalb der Leichtathletik?
Volleyball.
Was ist dein Lieblingsessen?
Frühstücksbowl, von mir spezial.
Wer oder was ist dein Vorbild?
Johannes Vetter.
Welche Superkraft hättest du gerne?
Fliegen.
Was ist dein Lieblingsprogramm oder deine Lieblingsserie?
Habe ich keins. Ich schaue kein Netflix.
Ja, dann danke Merlin für deine Zeit. Ich fand es wirklich sehr interessant.
Ja, vielen Dank.
Ja, und dann wünschen wir dir noch viel Glück bei deinen weiteren sportlichen Zielen und hoffen, dass die WM in Nairobi für dich hoffentlich stattfindet.
Ja, mal schauen. Also vielen, vielen Dank und euch noch einen schönen Tag, ne?
Danke gleichfalls. Danke,
auch tschüss.
Ciao. So.
Ja, dann wünschen wir dem Merlin auch mal, dass er zeitnah wieder vernünftig trainieren kann. Also ich muss sagen, immer wenn ich so Stories von zum Beispiel Werfern höre, die dann halt nicht auf die Anlage können und sich dann halt irgendwie behelfen müssen, bin ich doch froh, dass wir Läufer sind und wir ein bisschen einfacher auf Feldwege und Co. mit unserem Training ausweichen können.
Ja, gehört ja fast sowieso schon zum Alltag auf der Straße oder
eben
im Wald zu laufen.
Ich habe jetzt gelesen, wir sind aktuell keine Track and Fields Athleten mehr, sondern Park and Fields Athleten. Ja, ja, und das war's dann auch schon mit der zweiten Folge. Wir hoffen, ihr fandet es spannend, sowohl unser Interview mit Merlin, wie auch die Berichte aus erster Hand von einem Jule-Darsteller.
Und hoffen, dass ihr dann bei der nächsten Folge auch wieder einschaltet. Und bis dahin natürlich nochmal die Erinnerung, schreibt uns mal, wofür Jule steht. Und auch gerne, wenn ihr noch irgendwelche Themenvorschläge habt oder Ideen oder Wünsche.
Genau, schreibt uns gerne über die schon bekannten Adressen, nämlich entweder könnt ihr einen Kommentar bei Instagram hinterlassen, gerne unter dem Post, wo wir den Podcast ja, dann posten, oder aber weiterhin könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben unter jugend-team@leichtathletik.de. Und dann würde ich sagen, wie der Martin schon gesagt hat, wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wir wünschen euch erstmal noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wo ihr uns zugehört habt und wann ihr uns zugehört habt.
Bis dann.
Bis dann.
Aus dem Callroom.
Tschüss.